Zuerst sah Jupp nur diesen Spatz. Er musste zweimal hinsehen, bevor er kapierte, dass da wirklich ein Spatz auf Waltrauts Mütze saß. »Was glotzt du so?« fragte Waltraut. »Ist das ein echter Spatz?« »Nee«, antwortete Waltraut, »ein Taschenrechner.« Jupp lächelte verlegen. »Ich wusste ja nicht, ich hab halt noch nie einen Spatz gesehen.« Waltraut schaute mitleidig unter ihren Augendeckeln hervor. »Doch«, beeilte sich Jupp zu versichern, »aber noch nie einen, der bei jemand auf dem Kopf sitzt.« Als Waltraut sah, dass Jupp etwas verstört dreinblickte, erklärte sie, »Das ist ein Geretteter. Ich habe ihm meine Mütze als Nest gegeben und jetzt will er nicht mehr raus.« »Ah«, Jupp nickte. »Und du darfst ihn in die Schule mitnehmen?« »Schsch«, Waltraut legte einen Finger auf die Lippen und grinste. Im selben Moment sah Jupp, wie aus einem kreisrunden Loch in Waltrauts Schultasche ein weiterer Spatz herausschlüpfte und davonflog. »Also«, Waltraut blieb stehen, »wie war nochmal dein Name?« »Was?« »Jupp«, stotterte Jupp verwirrt. Waltraut verdrehte die Augen. »Okay, Juppi, ich muss jetzt.« Sie zeigte auf das Gartentor, vor dem sie stehen geblieben war. »Man sieht sich!« »Ja«, sagte Jupp und hob schüchtern die Hand. »Vielleicht morgen. Ich wohne gleich da drüben.« Er deutete die Straße hinunter. »Ah«, Waltraut kniff ein Auge zusammen. »Ihr seid das, die da eingezogen sind.« »Jep«, nickte Jupp. »Wir haben den gleichen Weg.« Waltraut grinste. »Na dann?« Jupp sah ihr hinterher, wie sie auf dem holprigen Pflaster zwischen wild wuchernden Blumen und herunterhängenden Zweigen zur Haustür ging. Ein Spatz segelte heran, flatterte und verschwand wieder in dem Loch von Waltrauts Schultasche. Dann sperrte sie die Tür auf und ließ sie hinter sich ins Schloss fallen. Als Jupp am nächsten Morgen in die Schule ging, klingelte er bei Waltraut, aber niemand machte auf. Dafür kam ein dreibeiniger Hund angerannt und hüpfte laut kläffend vor dem Gartentor auf und ab. »Ja, ja, ist ja gut.« Jupp trat lieber mal einen Schritt zurück, obwohl der Hund ziemlich klein war und auch nicht besonders gefährlich aussah. Komisch, es war noch sehr früh, aber Waltraut war offenbar schon losgegangen. Der Weg zur Schule führte an einer stillgelegten Fabrik vorbei. Jupp ließ seine Hand über die verrosteten Gitterstäbe gleiten, mit denen das Gelände umzäunt war. An manchen Stellen war der Zaun aufgebogen und hing nur noch schief in seinen Angeln. Dahinter stapelten sich, überwuchert von allerlei Kletterpflanzen und kleinen Bäumen, verwitterte Holzkisten, Betonröhren und Maschinenteile. Weiter hinten ragten vor grau gefleckten Stahltanks die rostigen Streben eines alten Schaufelbaggers in die Höhe. Und wo ihm Bäume nicht die Sicht versperrten, blitzte Jupp von den eingeschlagenen Scheiben des Fabrikgebäudes die gespiegelte Morgensonne entgegen. Wie es so dalag, in dem sanften Licht und menschenleer, sah das Gelände richtig verwunschen aus. Am liebsten wäre Jupp gleich durch den Zaun geschlüpft, um dort ein bisschen herumzustöbern. Hinter dem Tor, das die Einfahrt zu dem Gelände versperrte, stand ein völlig verdreckter weißer Lieferwagen. Aber Jupp sah sofort, dass er nicht zu dem übrigen Schrott passte, der auf dem Gelände herumlag, sondern ziemlich neu war. Er blieb stehen, um die Buchstaben zu entziffern, die offenbar jemand mit den Fingern auf die dreckige Windschutzscheibe geschrieben hatte. »Mörder« stand da. Ein Schauer lief Jupp über den Rücken. Er überlegte, was das vielleicht noch heißen könnte, denn das Wort »Mörder«, an das er sofort gedacht hatte, wurde ja anders geschrieben. Nicht mit A, sondern mit ER am Ende. Aber leider fiel ihm keine andere Erklärung ein, als dass der oder diejenige, die das geschrieben hatte, einfach die Rechtschreibung nicht beherrschte. Jupp sah sich um. Er war ganz allein. Plötzlich war ihm ein wenig unheimlich zumute. Und dann hörte er diese Geräusche. Jupp fuhr zusammen. Es war ein metallisches Trommeln, das von irgendwo weiter vorne kam. Aber noch unheimlicher war, dass von drinnen, aus dem Gelände, von dort, wo es herkam, irgendjemand antwortete. Jupp rannte jetzt. Er wechselte die Straßenseite und erst als er schon fast an der Schule war, wurde er wieder langsamer. Waltraud war komischerweise noch gar nicht da. Sie kam erst, nachdem es schon gegongt hatte.
»Entschuldigung, mein Fahrrad war kaputt«,
rief sie und ließ sich auf ihren Stuhl fallen. »Schon wieder?«, fragte Frau Kasper, die Klassenlehrerin. »Na, dann holt mal eure Deutschbücher raus«, seufzte sie. Jupp fiel auf, dass der Spatz nicht mehr auf Waltrauds Mütze saß, oder jedenfalls war er nicht zu sehen. Und es flog auch keiner auf, als Waltraud ihre Schultasche öffnete. Ein bisschen enttäuscht war er schon. Später, als sie sich einmal kurz umsah, winkte er Waltraud verstohlen zu. Und als er auf seinen Kopf deutete, um zu fragen, wo der Spatz sei, schüttelte sie nur den Kopf und drehte sich wieder nach vorne. In der Pause hätte Jupp sie gerne gefragt, aber Waltraud war gleich als Erste aus dem Klassenzimmer geschlüpft und dann die ganze Pause nirgends mehr zu finden. »Habt ihr Waltraud gesehen?«, fragte er Kaya und Gülsüm, die im Klassenzimmer in der Bank neben Waltraud saßen.
»Nee«,
Gülsüm grinste.
»Die sind immer irgendwo«,
sie winkte ab.
»Keine Ahnung.«
»Die?« Jupp machte ein verständnisloses Gesicht.
»Die Gemüsegang«, erklärte Kaya.
»Wer ist das?«, fragte Jupp.
»Ach, die lernst du schon noch kennen.« Kaya zog eine Grimasse. »Voll die Spinner.«
Später, als die Schule aus war, hatte es Waltraud auch wieder sehr eilig.
»Warte«,
rief Jupp. Er packte seine Tasche und rannte ihr hinterher.
»Was willst du?«,
fragte Waltraud, als er sie endlich eingeholt hatte.
»Ich hab keine Zeit.«
»Triffst du dich wieder mit deiner Gang?« Waltraud kniff ein Auge zusammen.
»Was denn für eine Gang? Wie kommst denn du darauf?«
»Naja«, Jupp zögerte, »ich hab gehört, dass es da so eine Gang gibt.«
»So ein Quatsch! Wer erzählt denn sowas?«
Jupp zuckte mit den Schultern.
»Niemand. Hab ich so gehört.«
»Vergiss es«, zischte Waltraud.
»Die Gemüsegang, stimmt's?«
Jupp ließ nicht locker.
»Kenn ich nicht und außerdem muss ich jetzt da lang.«
Sie zeigte auf eine Abzweigung. In diesem Moment war von dort ein hohes, metallisches Schlagen zu hören.
»Was ist das?«,
fragte Jupp.
»Was denn? Ich hör nix.«
»Und was ist mit deinen Spatzen?«, rief Jupp. Er wollte sich seine Enttäuschung nicht anmerken lassen. Waltraud drehte sich noch einmal um.
»Sie sind weg. Und jetzt tschüss!«
Und dann lief sie um die Ecke. Jupp stand da und ließ die Schultern hängen.
»Blöde Kuh«, dachte er. Er war enttäuscht, dass Waltraud sich anscheinend nicht für ihn interessierte. Er hatte gehofft, er könne sich mit ihr anfreunden. Okay, wenn jemand nicht will, dann muss man das akzeptieren. Na klar. Aber Jupp war auch keiner, der so leicht aufgab.
Waltrauds Geheimnistuerei machte ihn erst recht neugierig. Und irgendwie hatte er auch das unbestimmte Gefühl, dass ihre abweisende Haltung und ihre Unruhe gar nicht so sehr mit ihm selbst zu tun hatten, sondern, ja, womit? Genau das war die Frage. Wenn Waltraud ihm nichts erzählen wollte, dann würde er es eben von anderen erfahren.
Die Gemüsegang?
Quentin kicherte, als Jupp ihn nach Waltrauds Freunden fragte. Quentin hatte Jupp schon vor ein paar Tagen kennengelernt. Er war in der Parallelklasse und hatte auch ein Stück den gleichen Weg wie Jupp.
»Die reden mit Tieren und so«,
er tippte sich an die Stirn,
»und machen Umweltsachen.«
»Was für Umweltsachen?«, fragte Jupp.
»Ach, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Die tun auch immer so geheimnisvoll. Die Salatköpfe auf den Sportplatz gepflanzt haben.«
Quentin holte mit dem Bein aus und tat so, als würde er einen Ball wegschießen.
»Hä?« Jupp schüttelte lachend den Kopf. »Ja, vor den Ferien«,
Quentin lachte auch.
»Echt wahr, mitten auf den Platz. Der Hausmeister hat alle wieder ausgegraben. Voll die Kinder, ey. Aber irgendwie auch ganz cool.«
»Kennst du die alle?«, fragte Jupp.
»Ja«,
lächelte Quentin.
»Ich schon.«
Er machte ein wichtiges Gesicht.
»Aber das kannst du vergessen. Die lassen dich nicht mitmachen.«
»Will ich ja gar nicht«, sagte Jupp. »Ich kenne ja sowieso nur Waltraud.«
»Die? Quentin lachte auf. Die mit ihren Mehlwürmern.«
»Wieso Mehlwürmer?
Hat sie mir mal gezeigt. Eine ganze Box voll ekliger Würmer.
Quentin verzog das Gesicht.
Die isst die als Pausenbrot, oder was?
Nee, Jupp grinste unsicher. Du spinnst ja.
Warum nicht? Bei der würde es mich nicht wundern.
Pff, Jupp winkte ab. So ein Quatsch. Quentin zuckte mit den Schultern.
Auf jeden Fall sahen die voll eklig aus.
Er schüttelte sich. Jupp schwieg einen Moment lang. Dann fragte er, und wer sind die anderen? Quentin überlegte.
Die kennst du wahrscheinlich nicht. Wanda, Gurke, die Asli und Knut, zählte er auf. Und Ede, genau.
Doch, doch, nickte Jupp. Ich glaube, ich weiß schon. Ihm war eingefallen, dass ihm ganz am Anfang schon mal eine Gruppe von Schülern aufgefallen war, die ziemlich ungewöhnlich gekleidet waren, mit Hüten und langen Haaren und so. Und dass da Waltraud auch dabei gewesen war.
Da drin!
Quentin zeigte auf das alte Fabrikgelände, auf das sie gerade zugingen.
Da haben die irgendwo ihr Lager, da treffen die sich immer.
Hm, machte Jupp. Weißt du, wo das Lager genau ist?
Nee.
Quentin schüttelte den Kopf.
Ede behauptet, sie hätten sich da eine Burg gebaut, mit Fallen drumrum und so. Aber der erzählt viel Schmarrn. Ich glaube eher, die hocken da irgendwo in den Betonröhren rum. Kannst ja mal schauen, ob du sie findest. Aber Achtung vor den Fallen!
Quentin lachte spöttisch und Jupp lachte ein bisschen mit. Heute Morgen, als ich da vorbeigegangen bin, waren da so Geräusche. Teng, 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 teng. Die kamen von drinnen. Quentin zuckte mit den Schultern.
Keine Ahnung, vielleicht wird da wieder gearbeitet.
Und dann musste er abbiegen und Jupp ging alleine weiter. Als er an der Fabrikeinfahrt vorbeikam, sah er, dass der Lieferwagen inzwischen verschwunden war. Das Gelände lag still im Sonnenlicht. Nur Vogelgezwitscher war zu hören. Jupp dachte daran, wie er heute Morgen erschrocken war und musste über sich selber lachen. Denn jetzt war er sich ziemlich sicher, dass die seltsamen Geräusche und auch die Schrift auf dem Lieferwagen gar nicht so unheimlich waren, sondern etwas mit der Gemüsegang zu tun hatten. Plötzlich fand er das alles richtig spannend. Er hob einen Stock auf, steckte ihn zwischen die Gitterstäbe des Zaunes und schlug ihn hin und her. Denge-deng-deng, machte es. Jupp grinste und ließ den Stock im Weitergehen über die Stäbe rattern. Denge-denge-denge-denge-denge-denge-denge-denge-denge-deng. Und dabei malte er sich aus, wie das Lager der Gemüsegang wohl aussehen mochte. Am Nachmittag, nachdem er so schnell wie möglich seine Hausaufgaben gemacht hatte, lief Jupp wieder rüber zum Fabrikgelände. Er spähte durch den Zaun, ob er irgendwas entdecken konnte, aber da war nichts, was auf ein Lager oder die Gemüsegang hindeutete. Jupp ging weiter, bis er eine Lücke im Zaun fand. Haselnusssträucher wuchsen hier, ein dichtes Gestrüpp aus Blättern und Zweigen. Gerade als er durch die Stäbe schlüpfte, knatterte auf der Straße ein Motorroller vorbei. Der Fahrer nahm das Gas zurück und starrte ihn merkwürdig an, und Jupp duckte sich schnell auf der anderen Seite ins Gebüsch. Durch die Blätter konnte er unter dem Helm den finsteren Blick des Mannes sehen und seinen Spitzbart, der ihm ein noch unheimlicheres Aussehen gab. Es war bestimmt verboten, das Gelände zu betreten. Jupp dachte schon, der Mann würde anhalten, doch dann beschleunigte der wieder und als das Knattern des Motorrollers in der Ferne verhallte, drehte er sich um. Vor ihm tat sich so eine Art Pfad auf. Jedenfalls war hier schon mal jemand gegangen. So leise er konnte, schlich Jupp durch das Gebüsch. Immer wieder blieb er stehen und lauschte. Dort, wo sich das Grün lichtete, lagerten Unmengen alter Holzpaletten und gleich daneben türmte sich eine Reihe von im Regen aufgequollenen Kisten auf. Als er sich zwischen zwei Kisten hindurchschob, raschelte es heftig und Jupp riss vor Schreck die Augen auf. Direkt vor ihm rannten drei pelzige, schwarz-grau gestreifte Tiere davon. Waschbären! Jupps Herz klopfte wie wild. Aber der Schreck hatte sich im selben Augenblick in ein Glücksgefühl verwandelt, das ihn durchströmte. Jupp staunte, denn er hatte noch nie echte Waschbären gesehen, noch nicht mal im Zoo. Vor seinen Füßen lagen die Überreste ihrer Mahlzeit. Paprikastrünke, Kartoffelschalen und eine angegammelte Zwiebel. Das waren Küchenabfälle und Jupp begriff, dass hier erst vor kurzem jemand die Bären gefüttert haben musste.
Also war er nicht alleine. Die Tiere waren in einem Gebüsch verschwunden und Jupp schlich ihnen eilig hinterher. Vielleicht würde er sie nochmal sehen. Und richtig, da waren sie. Sie hatten sich aufgesetzt und sahen ihn aus ihren schwarzen Augenbinden an. Jupp wagte nicht zu atmen. Da machte es plötzlich von der Straße her. Und als keine 10 Schritte von ihnen entfernt jemand die Antwort trommelte, nahmen die Waschbären reißaus. Auch Jupp fuhr zusammen. Aber als dann leise Mädchenstimmen zu vernehmen waren und er meinte sogar Waltrauts Stimme erkennen zu können, wusste Jupp, er war am Ziel. Das musste die Gemüsegang sein. Dort, wo die Stimmen herkamen, ragte hinter einem Gebüsch ein Kistenturm empor, auf dessen Wand jemand eine leuchtend rote Tomate und eine Art Baum gepinselt hatte. Obwohl, wahrscheinlich sollte das eher einen überdimensionierten Brokkoli darstellen, dachte Jupp. Er sprang über eine Pfütze und sah zu spät, dass auf der anderen Seite ein dünner Nylonfaden gespannt war. Er sprang hinein, worauf neben ihm ein Ast hochschnellte und einen Apfel in die Luft katapultierte, der schließlich mit viel Getöse auf einem großen Blech landete. Augenblicklich war es still. Jupps Knie zitterten.
»Hallo?«
rief er.
»Waltraut?«
Als keine Antwort kam, ging er vorsichtig um den Busch herum und plötzlich stand er vor ihnen. »Bäm! Wen haben wir denn da?« rief Gurke. Neben ihr stand Waltraut. Sie hatte die Arme verschränkt und blickte Jupp misstrauisch an. Auch Wanda, Asli und Ede guckten nicht gerade freundlich.
»Was habe ich gesagt? Hat funktioniert, die Anlage?« bemerkte Ede cool.
Jupp schluckte.
»Hallo!«
erhob eine Hand und lächelte schüchtern.
»Kann ich vielleicht bei euch mitmachen?«
»Nö«, knurrte Wanda. »Wir nehmen keine Babys.«
»Ich bin kein Baby«, wehrte sich Jupp. Auch wenn manche aus der Gang vielleicht eine Klasse über ihm waren, viel älter als er waren sie auch nicht.
»Wer ist das überhaupt?« fragte Gurke.
»Das ist Jupp«,
sagte Waltraut genervt. »Er ist bei mir in der Klasse.« Jupp nickte erleichtert.
»Aber ich glaube, er ist ganz okay«, fügte sie hinzu.
»Warum willst du bei uns mitmachen?« fragte Asli.
»Wie hast du uns überhaupt gefunden, hä?«
schob Gurke hinterher.
»Ich weiß nicht, nur so.«
Jupp zuckte mit den Schultern und versuchte ganz locker zu klingen.
»Ich hab da so Geräusche gehört und wollte nur mal gucken.«
Er sah Waltraut an. »Mir haben deine Spatzen gefallen«, fiel ihm ein.
»Kannst du trommeln?«
fragte Waltraut streng. Neben ihr stand ein altes Ölfass, auf dem 2 Stöcke lagen.
Jupp zögerte überrascht. »Ja, ich glaub schon«, nickte er.
»Okay, Aufnahmeprüfung«, rief Ede.
Er griff in die Tasche und hielt Jupp eine kleine Kröte hin.
»Runterschlucken«,
forderte Wanda ihn auf und grinste.
»Was?«
Jupp erschrak. Mit sowas hatte er überhaupt nicht gerechnet. Wanda nickte ungerührt und verschränkte die Arme.
»So sind die Regeln.«
Jupp starrte auf die Kröte und musste unwillkürlich an die Mehlwürmer denken, von denen Quentin erzählt hatte. Er spürte Übelkeit in sich aufsteigen und musste schlucken.
»Quark«,
machte die Kröte. Oder jedenfalls so ähnlich. Jupp verzog das Gesicht.
»Nee, wirklich nicht.«
»Ja«, freute sich Asli. »Sehr gut, bestanden.«
Sie trat einen Schritt vor und schüttelte Jupp die Hand, wobei die Armreifen an ihrem Handgelenk heftig klimperten.
»Willkommen in der Gang«, rief sie. »Ich bin die Asli.«
Jupp war völlig verblüfft. Er wusste gar nicht, wie ihm geschah, als auch die anderen ihn der Reihe nach abklatschten oder irgendwelche Checks machten, die er natürlich alle versemmelte, weil er sie nicht kannte.
»Hier, das ist Jolante«,
verkündete Ede feierlich und drückte Jupp die Kröte gleich mal in die Hand.
»Die gebe ich jetzt an dich weiter. Pass gut auf sie auf.«
Jupp nickte unsicher und schloss etwas widerstrebend seine Finger um Jolante, damit sie ihm nicht weghüpfte.
»Und was soll ich mit der jetzt machen?« fragte er hilflos.
»Na, streicheln, füttern, mit ihr reden«,
Ede grinste.
»Sie liebt Insekten und Würmer. Niam, niam, niam.«
Er deutete hinter sich auf den Kistenturm, der, wie Jupp von hier aus sehen konnte, auch einen Anbau hatte.
Ich habe in unserer Burg auch eine Schachtel mit Erde und Blättern drin. Da kannst du sie nachher reintun. Aber Hosentasche geht auch.
Jupp lächelte schwach und wandte sich hilfesuchend an die Mädchen. Hat sie es nicht besser, wenn ich sie freilasse?
Waltraud, Asli, Wanda und Gurke machten ernste Gesichter und nickten.
Ja, eigentlich schon, sagte Asli. Aber das geht nicht.
Wieso? Fragte Jupp.
Weil die kratzt sonst ab, erklärte Ede. Deswegen haben wir sie zu uns genommen.
Jupp blickte verständnislos hin und her.
Gift!
Gurke machte ein grimmiges Gesicht.
Da hinten. Seit, keine Ahnung, ein paar Wochen kippen sie da hinten alles Mögliche hin.
Sie wies mit dem Arm in Richtung Fabrik.
Wir haben das auch erst jetzt bemerkt, als wir lauter tote Tiere gefunden haben, sagte Waltraud tonlos. Wir haben schon ganz viele begraben.
Jupp fühlte, wie er blass wurde.
Ich habe vorhin drei Waschbären gesehen, rief er aufgeregt.
Ach, die! Waltraud winkte ab und grinste. Die sind zu schlau. Die gehen da nicht hin. Außerdem füttern wir sie jetzt.
In diesem Moment. Es klang, als läutete jemand Sturm an einer Schiffsglocke.
Alarm!
Rief Wanda und sofort kam Bewegung in die Gemüsegang. Sie liefen zu einer Reihe von kleineren Blätterhaufen, die vor der Kistenburg herumlagen. Was Jupp achtlos für eine Ansammlung von Blättern und Zweigen gehalten hatte, die der Wind zusammengetrieben hatte, entpuppte sich jetzt als kunstvoll zusammengeknüpfte Umhänge, Kappen und Hüte, die sich die Mitglieder der Gemüsegang eilig überwarfen.
»Hier!«
Waltraud hielt Jupp einen ausladenden Blätterhut hin, aus dem oben lange Grashalme ragten.
»Den kannst du aufsetzen, ist besser als nichts.«
Der Hut war viel zu groß für Jupp und reichte ihm bis über die Augen. Aber da die Blätter nicht allzu dicht gewebt waren, konnte er ganz gut hindurchsehen. Waltraud kicherte. Sie selbst war unter dem Umhang und ihrer Kappe kaum noch zu erkennen. Wenn sie sich nicht bewegte, konnte man sie für ein überwuchertes Bäumchen halten. Und auch die anderen waren beinahe perfekt getarnt. Wanda trug eine Krone aus Farnwedeln, die Jupp an Königin Gisela erinnerte, ein Bilderbuch, das er früher gerne gelesen hatte, und Ede war ganz und gar von dunkelgrünem Efeu umrankt.
»Habt ihr eure Handys?« rief Gurke.
»Jep«,
die anderen nickten.
»Ich hab keins«,
sagte Jupp.
»Egal«, Asli winkte ab, »wir haben genug, also los!«
Und dann lief die gesamte Gemüsegang in Richtung des Fabrikgebäudes, wobei sich die Kinder trotz ihrer Tarnung erstaunlich geschickt durch das Gelände bewegten. Und Jupp lief mit raschelndem Hut und klopfendem Herzen mit, denn er gehörte ja jetzt dazu, zur Gang. Seine Hand versuchte er dabei möglichst ruhig zu halten, denn darin saß ja immer noch Jolante.
»Wozu brauchen wir Handys?« fragte er Asli, die nur wenig vor ihm lief. »Damit wir Fotos machen können und filmen. Wir brauchen Beweise.«
»Psst«, zischte Waltraud, und Jupp begriff erst jetzt, dass das, wo er da hineingeraten war, möglicherweise richtig gefährlich war.
Als sie an einer Ansammlung von kleinen Sträuchern vorbeiliefen, richtete sich plötzlich einer davon auf und zischte,
»Schnell, gleich sind sie da.«
Jupp hätte beinahe Jolante fallen lassen, so war er erschrocken. Aber es war nur Knut, der an der Einfahrt Wache geschoben und Alarm geschlagen hatte. Er war so gut getarnt, dass man ihn fast nicht erkennen konnte.
»Diesmal sind es mehrere«, raunte er.
Und dann bemerkte er Jupp und meinte,
»Aha, der Spion. Haben wir den jetzt an der Backe?«
»Ja, er macht jetzt bei uns mit«, erwiderte Wanda.
»Ist jetzt nicht so wichtig, komm!«
Und dann rannten sie zu siebt weiter.
Sie rannten zwischen den Stahltanks und dem alten Bagger hindurch und überquerten gerade noch rechtzeitig das Gelände, denn in diesem Moment bog von der Einfahrt her ein Lieferwagen um die Ecke und fuhr an dem Gebäude entlang. Jupp hörte das Brummen des Wagens, aber was ihn noch mehr verstörte, war, dass sich dazu noch ein weiteres Motorengeräusch gesellte, das sich anhörte wie das Knattern des Motorrollers von vorhin. Hier neben dem Fabrikgebäude waren große Becken in den Boden eingelassen, in denen eine dunkle Brühe stand. Auf der Oberfläche schwammen gelbliche Schaumflocken. Jupp stieg ein beißender Geruch in die Nase.
Neben den Becken befand sich eine Ansammlung blauer und weißer Kunststofftonnen, die achtlos übereinander geworfen, teils standen, teils umgekippt auf dem Boden lagen. Ein paar von den Tonnen trieben auch in der Brühe oder waren ins Gebüsch gerollt.
»Schnell, verteilt euch«, rief Asti.
Sie liefen auseinander und Jupp versteckte sich zusammen mit Waltraud in einiger Entfernung hinter einem Busch. Ihm fiel auf, dass dessen Blätter seltsam grau und schlapp herunterhingen. Aber bevor er etwas sagen konnte, bog ein Mann auf einem Rennrad um die Ecke, gefolgt von dem Motorroller und dem Lieferwagen. Sie hielten vor den großen Becken. Jupp hatte sich nicht getäuscht. Der Mann auf dem Motorroller war der von vorhin. Er nahm den Helm ab und sah sich um. Sein Blick streifte auch den Busch, der ihnen Deckung gab, aber er schien nichts zu bemerken. Waltraud hatte bereits ihr Handy gezückt und filmte durch die Zweige. Sogar das Handy war mit Blättern beklebt, bis auf ein klitzekleines Loch für die Kamera.
»Los, beeilt euch!« rief der mit dem Spitzbart den beiden Typen zu, die gerade aus dem Lieferwagen stiegen.
Während der Fahrer hinten die Türen öffnete, kam der andere nur mit Mühe aus dem Auto.
»Was denn das?«
Der Spitzbart stutzte.
»Bist du verrückt? Wieso hast du eine Krücke?«
»Ja, verfluchte Scheiße, Chef.«
Der Beifahrer humpelte zwei Schritte auf ihn zu.
»Ich bin gestern hier in so ein verdammtes Loch getreten. Mein Fuß tut höllisch weh.«
»Idiot«,
zischte der Spitzbart.
»Krüppel können wir hier nicht gebrauchen. Wie willst du so die Fässer ausladen, hä?«
»Das war echt nicht zu sehen in der Nacht«, eilte der Fahrer seinem Kumpan zu Hilfe. »Das war mit Blättern und Zweigen verdeckt, wie wenn jemand eine Falle gebaut hätte.«
»Wo? Wo war das?«
fragte der Spitzbart scharf.
»Da!«
Der mit der Krücke deutete auf eine Stelle in der Wiese. Der Spitzbart wandte sich zu dem Mann auf dem Rennrad um. Der stand mit unbewegter Miene auf seinen Lenker gestützt da und beobachtete die drei. Sein Rennhelm und eine dunkle Sonnenbrille, die seine Augen völlig verdeckte, gaben ihm ein beinahe insektenartiges Aussehen.
»Ich sehe mir das mal an«,
sagte der Spitzbart, worauf ihn die beiden anderen eilig hinführten. Jupps Herz schlug ihm bis zum Hals, denn sie kamen jetzt direkt auf ihn zu.
»Hä? Es ist weg«,
rief der mit der Krücke überrascht. Jupp konnte sehen, dass dort eine Stelle, die sich von der Wiese abhob, nur mit Erde bedeckt war. Daneben steckte ein Kreuz aus zusammengebundenen Stöckchen.
»Das ist ein Grab«,
der Spitzbart warf seinen Männern einen misstrauischen Blick zu. Der Fahrer hob die Schultern.
»Ja, ich weiß auch nicht.«
Er nahm seine Schirmmütze ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Aber es ist nicht besonders groß«, stellte er fest.
»Also gestern war da noch ein Loch«,
beteuerte der mit der Krücke.
»Ganz sicher.«
Er hob zum Beweis seinen verletzten Fuß und warf einen ängstlichen Seitenblick zu dem Mann mit dem Rennrad. Der Spitzbart sagte nichts. Er kniff die Augen zusammen und spähte im Gelände umher. Sogar hier lagen noch ein paar von den Fässern herum.
»Da ist noch ein Grab und da noch eins«,
er deutete auf zwei weitere Stellen, an denen ein Kreuz steckte. Er sah seine Männer nachdenklich an.
»Ich habe vorhin so einen Jungen gesehen«, murmelte er.
Jupp und Waltraud hielten den Atem an. Der Spitzbart stieß mit der Fußspitze in die Wiese.
»Wieso ist hier alles verdorrt?«
»Was? Das war gestern noch nicht«,
stammelte der mit der Krücke.
»Es war heiß.«
»Ihr solltet das Zeug doch in die Becken kippen.«
»Na ja«,
der Fahrer kratzte sich verlegen hinterm Ohr.
»Die sind schon voll.«
Der Spitzbart zog die Luft durch die Zähne.
»Hier ist schon alles abgestorben und stinken tut's auch. Das ist verdammt nochmal gar nicht gut.«
»Hey, wieso?«
Der mit der Krücke wies auf Gurke und Knut, die sich etwas weiter drüben postiert hatten.
»Da sind doch noch grüne Bäumchen. Alles halb so wild«,
grinste er.
»Quak«,
machte Jolante oder so ähnlich.
»Hörst du? Es gibt sogar noch Frösche«,
der Fahrer lachte beflissen.
»Quatscht nicht so viel«,
der Spitzbart gab seinen Männern einen Wink.
»Los, ladet jetzt die Fässer aus, dann haben wir es hinter uns.«
In diesem Moment, Jupp hatte in der Aufregung nicht mehr an Jolante gedacht und seinen Griff wohl gelockert, machte sie einen Satz und sprang auf die Wiese. Jupp entfuhr ein unterdrückter Schrei.
Nicht!
Der Spitzbart fuhr herum.
Was war das?
Da ist der Frosch,
rief der Fahrer und zeigte auf Jolante.
Nein, nein,
sagte der Spitzbart und kam direkt auf Jupps und Waltrauts Versteck zu. Jupp schaltete blitzschnell. Der Mann hatte nur ihn gesehen. Wenn er Waltraut und die anderen auch entdeckte, dann war alles verloren. Er riss sich den Hut vom Kopf und schnellte hinter dem Busch hervor, schnappte sich Jolante und rannte los.
Da ist er!
Schrie der Spitzbart auf und rannte Jupp hinterher. Auch der Fahrer nahm die Verfolgung auf, während ihm der Dritte seine Krücke hinterher schleuderte, die aber zu Jupps Glück genau vor den Füßen des Spitzbartes landete und ihn zu Boden gehen ließ.
»Du verfluchter Idiot!«
schrie der Spitzbart und rappelte sich wieder auf. Jupp hatte dadurch einen kleinen Vorsprung gewonnen, aber der Fahrer war ihm immer noch auf den Fersen. Er rannte über die Wiese und sah, dass der mit dem Rennrad sich auch in Bewegung gesetzt hatte und versuchte, ihm den Weg abzuschneiden. Aber Jupp war schnell. Er änderte seine Laufrichtung und rannte auf eine Ansammlung überwucherter Maschinen zu. Der mit dem Rennrad spurtete über die holprige Wiese und kam ihm immer näher.
»Sofort stehen bleiben!«
schrie er. Als der Mann nur noch 2 Meter von ihm entfernt war, flitzte Jupp zwischen den Maschinen hindurch. Aber er musste höllisch aufpassen, wo er hintrat, denn hier lagen überall Altmetallteile auf dem Boden herum, die zu allem Unglück auch noch von spitzen Brombeerranken überwuchert waren. Jupp sprang hin und her wie ein Tänzer auf dem Scherbenmeer. Da ertönte pfsch hinter ihm ein lautes Zischen, gefolgt von einem grässlichen Fluch. Der mit dem Rennrad hatte einen Platten. Jupp warf einen schnellen Blick zurück und sah, dass sein Verfolger über den Lenker gestürzt war und der Fahrer mit der Schirmmütze ihm aufhalf. Einen Augenblick überlegte Jupp, ob er rüber auf die Fahrbahn laufen sollte, um zum Ausgang zu kommen, aber dann hörte er den Motor des Rollers aufheulen und bog lieber nach links ab, wo er sich in ein dichtes Gebüsch flüchtete. Er kämpfte sich durch die Zweige, wobei er Jolante schützend an seine Brust hielt. Immer tiefer drang er in das Dickicht ein. Aber an dem Knacken und Prasseln brechender Zweige hinter sich hörte er, dass sie ihm auf den Fersen waren. Plötzlich sah er unter einem Erdhügel den Eingang zu einer kleinen Höhle. Jupp spähte hinein und für einen kurzen Moment sah er die Schnauze eines Waschbären, die sofort wieder in der Dunkelheit des Baus verschwand. Es war vermutlich ein alter Dachsbau, in dem jetzt die Waschbären wohnten. Der Eingang war gerade so groß, dass Jupp hineinpasste, aber er hatte Angst, dass die Waschbären ihn vielleicht beißen würden, wenn er sich da versteckte, weil sie sich durch ihn bedroht fühlten. Die Männer kamen immer näher. Jupp fasste sich ein Herz und schob sich rückwärts in den Bau hinein, bis er ganz im Dunkeln verschwand. Er drückte seine Wange auf die feuchte Erde und lauschte, während er gleichzeitig so gut es ging seine Füße einzog, um den Waschbären nicht zu nahe zu kommen.
Quack!
Machte Jolante oder so ähnlich. Jupp spürte ihre raue Haut an seinen Fingern und das kaum merkliche Pulsieren ihres Herzschlags und plötzlich war er froh, dass sie bei ihm war. Er fühlte, wie der Boden unter den Schritten der Männer erzitterte. Erde rieselte auf ihn herab und dann blieben sie zu Jupps Entsetzen direkt vor dem Eingang des Baus stehen.
»Wo ist er lang?«
hörte er einen fragen.
»Da lang!«
sagte der andere.
»Vielleicht ist er da drin«,
einer der Männer schien zu überlegen.
»Du kannst ja mal reinkriechen und nachsehen.«
»Nee, danke«,
sein Kumpan lachte.
»Also los!«
Sie setzten sich wieder in Bewegung.
»Wir kriegen dich, du kleiner Scheißer«,
hörte Jupp einen brüllen, während sich ihre Schritte und das Knacken der Zweige wieder entfernten. Jupp atmete auf. Einen Moment noch lauschte er gebannt, dann schob er sich vorsichtig wieder aus dem Bau heraus und schlich sich in der entgegengesetzten Richtung davon. Als sich dort das Gebüsch lichtete, stand er vor dem Stapel Betonröhren, die er schon von der Straße aus gesehen hatte. Jupp krabbelte durch eine hindurch und lief in Richtung Zaun, vorbei am Lager der Gemüsegänge und den Holzpaletten. Gleich hatte er es geschafft. Jupp spürte ein triumphierendes Gefühl in sich aufsteigen. Waltraut und die anderen hatten inzwischen bestimmt schon die Polizei gerufen. Aber dann fiel ihm ein, dass Handys ja an manchen Orten keinen Empfang hatten. Und hier auf dem Gelände? Plötzlich war er sich da doch nicht mehr so sicher. Er fand den kleinen Pfad wieder, den er gekommen war, Doch keine 3 Meter vorm Zaun schrak er zusammen, denn draußen auf der Straße wurde ein Motorroller angelassen.
»Also, ihr bleibt hier«,
hörte Jupp zu seinem Entsetzen die Stimme des Spitzbartes.
»Wenn er hier rauskommt, schnappt ihr ihn euch.«
»Alles klar«,
antwortete eine zweite Stimme. Dann rührte der Motorroller auf und fuhr davon. Vorsichtig wagte sich Jupp noch ein Stückchen vor, bis er sehen konnte, dass auf der Straße ein kleiner Kastenwagen stand, in dem 2 Männer saßen und die Lücke im Zaun beobachteten. Jupps Knie gaben nach. Er saß in der Falle. Fieberhaft überlegte er, ob es vielleicht noch einen anderen Ausgang gab. Wenn er es bis zu der Fabrikeinfahrt schaffte, dann würden sie ihn spätestens dann sehen, wenn er auf die Straße hinauskäme. Und auch wenn er noch eine andere Lücke im Zaun finden würde, wäre es das Gleiche. Außerdem war es gut möglich, dass die 2 nicht die einzigen waren, die ihm auflauerten. Jupp biss sich auf die Lippe. Er hatte Angst, was passierte, wenn er ihnen in die Hände fiele. Eins war klar, von diesen Männern war nichts Gutes zu erwarten. Wer weiß, vielleicht hatten sie sogar Pistolen. Plötzlich hatte er das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben. Jolante hockte in seiner Hand und blickte ihn mit ihren unergründlichen Krötenaugen an. Jupp rollte eine Träne über die Backe.
»Quark«,
machte Jolante, oder so ähnlich. Jupp schniefte und wischte die Träne weg.
»Hast recht«, wisperte er. »Ich muss mir einfach ein besseres Versteck suchen. Irgendwann hauen die schon ab.«
Er stand wieder auf und schlich zurück. Obwohl Waltraud und die anderen immer noch auf der Wiese waren, hoffentlich waren sie nicht entdeckt worden. Der mit der Krücke war ihm bestimmt nicht nachgelaufen. Wenn er dort geblieben war, dann saßen sie fest. Und dann konnten sie auch nicht telefonieren, fiel Jupp ein. Aber sie könnten eine SMS schicken oder so, aber nur, wenn es ein Netz gab. Immer wieder blieb Jupp stehen und lauschte. Aber es war nichts zu hören. Die beiden Männer, die ihm auf den Fersen gewesen waren, schien er erfolgreich abgehängt zu haben. Jupp sah sich um. Er bräuchte irgendein Versteck, von wo aus er sehen könnte, was vor sich ging. Sollte er auf die alten Stahltanks klettern? Nein, das war viel zu gefährlich. Ja, der Bagger, das war's. Er könnte ins Führerhaus klettern und durch die Fenster hinausschauen. Von dort aus würde er alles mitkriegen. Geduckt huschte er zu dem mächtigen Baufahrzeug. Die Baggerschaufel ragte steil in die Höhe. Schon die Reifen waren um einiges größer als Jupp selbst. Über ein paar Stahltritte kletterte er hinauf und rüttelte an der Tür. Mist, sie war versperrt. Auf der anderen Seite wollte er es lieber nicht versuchen. Die Gefahr, dass er entdeckt wurde, war zu groß. Da bemerkte Jupp, dass die Frontscheibe des Führerhauses fehlte. Eilig blickte er sich um und schob Jolante ganz vorsichtig in seine Hosentasche. Dann zog er sich hoch und ließ sich in das Innere des Führerhauses gleiten. Auf dem Boden stand Regenwasser, aber der Sitz war zum Glück trocken geblieben. Von hier aus hatte Jupp den Parkplatz und die Wiese gut im Blick und was er sah, ließ ihn aufatmen. Dort standen immer noch in einigen Abständen kleine grüne Sträucher und Bäumchen, von denen Jupp wusste, dass sie sehr lebendig waren. Sie hatten die Gemüsegänge nicht entdeckt. Dafür hatte sich hinter dem Lieferwagen ein Berg von Kunststofftonnen gebildet, die der Mann mit der Krücke inzwischen offenbar einfach aus dem Auto gestoßen hatte. Waltraud und die anderen hatten ihn sicher dabei gefilmt. Jupp fühlte sich sofort wieder besser. Doch plötzlich bemerkte er, dass der Mann mit der Krücke halb verdeckt von der Hintertür auf der Ladefläche des Lieferwagens stand und genau zu ihm hersah. Reflexartig ging Jupp in Deckung. Hatte er ihn gesehen? Verzweifelt überlegte er, was er jetzt tun sollte. Erneut fliehen? Aber wohin? Vorsichtig hob er seinen Kopf wieder über die Fensterkante. Oh nein! Er hatte sich nicht getäuscht. Der Mann war aus dem Auto geklettert und kam jetzt eilig und mit einem bösartigen Gesichtsausdruck auf den Bagger zugehumpelt.
»Ich hab ihn!« schrie er. »Hier! In dem Bagger ist er!«
Ohne sich genau zu überlegen, was er tat, packte sich Jupp einen großen Schraubenschlüssel, der neben den Bedienhebeln des Baggers lag, und kletterte, so schnell er konnte, wieder aus dem Führerhaus hinaus. Doch von hier aus sah er, dass weit hinten, auf der anderen Seite, auch seine beiden Verfolger von vorhin wieder zwischen den Büschen auftauchten.
Verzweifelt blickte Jupp hin und her. Der mit der Krücke war schon unten am Bagger und versuchte, zu ihm hochzusteigen. In seiner Panik ergriff Jupp die Streben zur großen Schaufel und kletterte hinauf. Dorthin würde er ihm nicht folgen können. In der einen Hand hielt er den Schraubenschlüssel, mit der anderen hielt er sich fest.
»Du verfluchter Mistkerl!«
schrie der Mann unter ihm, der mit seinem kaputten Fuß Schwierigkeiten mit dem Klettern hatte.
»Na, warte! Ich hol dich da schon runter!«
Er ließ sich wieder herab und humpelte suchend um den Bagger herum. Jupp war inzwischen in die Schaufel geklettert und blickte verzweifelt in Richtung seiner Freunde. Zu seiner großen Erleichterung sah er dort jetzt eine Reihe von kleinen Bäumchen und Büschen über die Wiese auf sich zukommen. Die Gemüsegang eilte ihm zu Hilfe. Aber gleichzeitig erschrak er auch, denn er hörte jetzt von der Einfahrt her wieder das Knattern des Motorrollers. Und da war nun auch noch ein zweites Motorengeräusch, das tiefe Brummen eines schweren Motorrades. Der Spitzbart hatte sich Verstärkung geholt. Die beiden Maschinen fuhren an der Fabrik entlang und Jupp erkannte, dass die Gemüsegang ihnen so direkt in die Arme laufen würde. In heller Panik schlug er, so schnell er konnte, mit dem Schraubenschlüssel zwischen die dicken Schaufelzacken hin und her. Sofort blieben die sechs Bäumchen und Büsche wieder wie angewurzelt stehen und Jupp atmete erleichtert auf. Da machte es wieder Deng, aber diesmal ein ganzes Stück unter ihm. Jupp fuhr herum und konnte gerade noch den Kopf einziehen vor dem nächsten Stein, der angeflogen kam.
»Nicht!« schrie Jupp entsetzt. »Sind Sie wahnsinnig?«
Unten stand er mit der Krücke und grinste nur gehässig. Er bückte sich und suchte nach einem weiteren Stein. Aber in genau diesem Moment tauchten die beiden anderen hinter ihm auf und der mit dem Radhelm fiel ihm sofort in den Arm.
»Hast du sie noch alle?«
zischte er.
»Wieso? Wenn er runterfällt, sieht das aus wie ein Unfall«,
verteidigte sich der mit der Krücke. Aber bevor der andere antworten konnte, wurde ihr Wortwechsel von dem Dröhnen der anfahrenden Motorräder übertönt.
»Da haben wir ihn ja«,
frohlockte der Spitzbart und nahm seinen Helm ab, nachdem die beiden von ihren Maschinen gestiegen waren.
»Er hatte sich im Bagger versteckt«,
machte sich der mit der Krücke wichtig.
»Aber ich habe ihn gesehen«,
erklärte er nach allen Seiten.
»Aber als ich ihn mir greifen wollte, ist er da hochgestiegen.«
Er schaute grimmig zu Jupp hinauf. Der Spitzbart lächelte genüsslich.
»Na, wenn er da raufgestiegen ist, dann kommt er irgendwann auch wieder runter.«
Der mit der Krücke lachte schmierig mit.
»Wir könnten auch ein bisschen nachhelfen«,
bot er sich an. Der Spitzbart warf ihm einen zynischen Blick zu und trat, während er sich an einem Finger nach dem anderen zupfend seine Handschuhe auszog, unter die Schaufel des Baggers.
»Was fällt dir ein, hier rumzuschnüffeln, hä?«
rief er zu Jupp hinauf.
»Das hier ist Privatgelände, betreten verboten. Du weißt schon, das gibt eine saftige Anzeige.«
»Es tut mir leid«, versuchte Jupp sich zu erklären. »Das wusste ich nicht. Ich wollte nur mal sehen, wie es hier drin aussieht.«
»So, so«, sagte der Spitzbart. »Und wieso bist du dann da hochgeklettert?«
Jupp wusste nicht, was er antworten sollte. »Ich hab Angst gehabt. Ich hab echt nichts Böses machen wollen.«
Die Männer unten lachten.
»Was du nicht sagst. So Schnüffler wie dich kennen wir schon.«
Jupp spürte, wie es ihm den Hals zuschnürte. Er sah in die grinsenden Gesichter der Männer dort unten und begann zu zittern.
»Also, Bürschchen, du kommst jetzt sofort da runter«, rief der Spitzbart barsch. »Sonst, ich zähl jetzt bis drei. Eins.«
»Halt«, brachte Jupp heraus. »Warten Sie!«
»Ja?«
Der unter ihm unterbrach seinen Countdown.
»Geben Sie lieber auf! Sie haben keine Chance!« rief Jupp mit dem Mut der Verzweiflung.
Und als ihn der Spitzbart fassungslos anstarrte, fügte er hinzu:
»Ich meine das ernst. Ich schwör's. Sie haben hier Gift hingeschüttet.«
Die Männer sahen sich an und brachen in lautes Gelächter aus.
»Er will uns Angst machen«, rief der Spitzbart höhnisch, warf seinen Kopf in den Nacken und brüllte vor Lachen.
Und dann geschah es. Jupp entglitt Jolante und die Kröte stürzte direkt in den weit aufgerissenen Rachen des Spitzbarts.
machte der Spitzbart und versuchte verzweifelt nach Luft zu schnappen. Und bevor seine Männer so richtig begriffen, was überhaupt geschehen war, fing er fürchterlich an zu würgen und zu husten, wobei er sich an den Hals griff und puterrot anlief. Endlich eilten die beiden herbei, standen dann aber etwas hilflos daneben, und während der eine dem Spitzbart auf den Rücken klopfte und fragte,
»Was ist, Chef? Geht's dir nicht gut?«
sagte der andere bloß,
»Tief durchatmen, ganz einfach, tief durchatmen.«
Der Spitzbart wollte mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen seinen Leuten etwas antworten, aber alles, was er herausbrachte, war ein gurgelndes »Quack« oder so ähnlich. Da haute ihm, was ein Glück war, der mit der Krücke noch einmal kräftig zwischen die Schulterblätter, worauf der Spitzbart sich in einem einzigen großen Schwall übergab und japsend nach Luft schnappte.
Bäh!
Schrien seine beiden Kumpane auf und kämpften nun ihrerseits mit einem Brechreiz, als sie sahen, wie aus dem Häufchen Erbrochenen eine leicht bekleckerte, aber sonst glücklicherweise unversehrte Jolante davonhüpfte. Hin zu einem kleinen Bäumchen, das seine Zweige senkte, sie aufnahm und behutsam in seinem Geäst verbarg.
»Was zum Teufel!«
stammelte der Spitzbart fassungslos angesichts der sechs wundersamen pflanzlichen Wesen, die sich da plötzlich, kleine Laubrechtecke im Anschlag, wie von Zauberhand auf sie zubewegten.
»Sie sind überführt!«
hörte Jupp Waltraut mit fester Stimme rufen.
»Wir haben alles aufgenommen!« erklärte Wanda.
»Und auch schon hochgeladen!« stellte Asli sachlich fest.
www.gemüsegang.org fügte Gurke trocken hinzu, falls sie es interessiert.
»Das sind verfluchte Kinder«,
japste der mit der Schirmmütze verstört und schaute hektisch zwischen der Gemüsegang und seinen Kumpanen hin und her.
»Jep«,
machte Knut, »irgendwelche Probleme damit?«
»Euch kauf ich mir«,
schnaubte der andere, erhob seine Krücke und bewegte sich drohend auf die Gemüsegang zu.
»Halt! Stopp! Das würde ich mir noch mal überlegen«, rief Ede, während von der Straße her das Heulen von Polizeisirenen zu hören war. »Wie Sie hören können, ist die Polizei auch schon im Bilde.«
»Verfluchte Scheiße«, stieß der Spitzbart hervor. »Los, abhauen!«
Und dann rannten die drei so schnell sie konnten in Richtung ihrer Fahrzeuge, wobei der mit der Krücke im Vorbeihasten Gurke noch eins überzuziehen versuchte, aber die duckte sich schnell, sodass der Hieb ins Leere ging.
»Denge, denge, 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 denge«,
trommelte Jupp ihnen in einem wilden Triumphgefühl hinterher, und dann stieg er mit weichen Knien wieder von dem Ausleger des Baggers herunter, weil er plötzlich gemerkt hatte, wie hoch er da eigentlich geklettert war und er überhaupt nicht schwindelfrei war.
»Check«, lachte Waltraut und hielt ihm ihre Faust hin, als er wieder auf dem Boden stand. »Das war echt cool, Mann.«
»Jep«, lachte Jupp, und dann machte er wieder mit einem nach der anderen aus der Gemüsegang die ganzen Checks, die er, naja, diesmal alle nur so halb versemmelte, aber das war ihm auch egal, denn er hatte ja jetzt genug Gelegenheit, alle zu lernen, denn, wie gesagt, er gehörte ja jetzt dazu, zur Gang. Räusperte sich Wanda und hielt Jupp eine kleine Kröte hin.
»Hier, da hast du sie wieder.
Sie stinkt ein bisschen.«
Und als Jupp sie überglücklich wieder an sich nahm, machte Jolante »Quack« oder so ähnlich.
Das war »Jupp und die Gemüsegang« von Renus Berbig. Erzählt von Lisa Wagner. Programmassistentin Ulrike Weigel. Technik Tobias Weber. Redaktion und Regie Kai Frohner.
Da fehlt doch noch was!
Scherzfrage.
Welcher Täter ist nicht gefährlich?
Keine Ahnung.
Der Sanitäter.
Ach so!
Wer schleicht hier durch die Gegend und ist
ist doch nie zu sehen. Wer kann sich still und schnell bewegen und auf Zehenspitzen gehen? Wer lässt sich nicht erschrecken, hat Nerven wie aus Stahl? Wer kann sich stundenlang verstecken, hustet dabei nicht einmal? Was wir wollen, das kriegen wir schon. Gemeinsam in geheimer Mission. Streng geheim und niemand weiß, sind wir fiese Diebe oder liebe Detektive. Streng geheim und niemand weiß, sind wir fiese Detektive oder sogar liebe Diebe. Wer sieht mit Adleraugen und ist wachsam wie ein Luchs? Wem wird man jede Lüge glauben? Wer ist leise wie ein Fuchs? Wer ist gewieft und ausgebufft und wer kennt nur ein Ziel? Die wundervolle süße Dose, daraus möglichst viel. Aus dem Nichts tauchen wir auf und das Unheil nimmt seinen Lauf. Streng geheim und niemand weiß, sind wir fiese Diebe oder liebe Detektive. Streng geheim und niemand weiß, sind wir fiese Detektive oder sogar liebe Diebe.
Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Pumuckl, der Hörspielklassiker. Gibt es in der ARD Audiothek.